Dies ist der zweite Teil des Vortrags von Bodo Gassmann mit dem Titel »Brauchen die Menschen Moral? 10 Thesen gegen die herrschende Klassenmoral und für die Solidarität der Lohnabhängigen«. Zweiter Teil, die Moral des Widerstandes. 7. These: Moral ist der innere Feind der Lohnabhängigen, aber als Solidarität zugleich auch das einzige Mittel gegen die Herrschaft des Kapitals. Die Arbeitsmoral und die herrschenden Vorstellungen über Moral hatten sich schon als innerer Feind der Menschen gezeigt, ohne dass sie davon lassen können. So in der zweiten These. Wenn sich die Lohnabhängigen aber wehren wollen gegen das Kapital, das über sie ökonomisch herrscht, dann können sie diesem nur ihre Zahl, ihre Masse entgegensetzen. Wenn sie zum Beispiel höhere Löhne fordern, dann können sie dies nur, wenn sie zusammenhalten. Der Einzelne ist machtlos. Der Zusammenhalt einer Belegschaft, der Arbeitenden, einer Branche, der Lohnabhängigen des ganzen Landes aber ist Solidarität. Ich setze mich gemeinsam mit meinen Kollegen füreinander ein. Ich gebe diesem Kollektiv freiwillig mehr, als ich zurückerhalten kann. Das ist Solidarität. Ein eminent wichtiger moralischer Begriff. Als Vorstellung ist er eine moralische Idee. Zur Gewohnheit geworden ist Solidarität eine Tugend. Solidarität unterscheidet sich von bloßer Disziplin durch die Freiwilligkeit, sie einzugehen. Sie stützt sich auf das Interesse, im Kapitalismus überleben zu können. Gäbe es keine Solidarität, dann hätten wir in Westeuropa immer noch einen 16-Stunden-Tag, Kinderarbeit und das materielle Elend des Frühkapitalismus. Gibt es keine Solidarität mehr, dann fallen wir in solche Zustände zurück. Angesichts der aggressiven Dynamik des kapitalistischen Systems, das die Existenz der Menschheit bedroht, kann aber Solidarität nicht nur auf die Interessen im Kapitalismus beschränkt sein. Wollen wir überleben, dann muss sich Solidarität auch durch das Interesse an der Abschaffung des Kapitalismus begründen. Dieses Interesse ist dann nicht mehr partikular wie der einzelne Arbeitskampf, bei dem eine übergroße Mehrheit gegen die vermögende Minderheit der Eigentümer kämpft. Das Interesse an der Abschaffung des Kapitalismus ist ein allgemeines Interesse und deshalb ein Vernunftinteresse der Menschheit. Die Lohnabhängigen oder allgemein die Subjekte der Veränderung müssen also in sich unterscheiden zwischen einerseits der Arbeitsmoral, die ihnen anerzogen wurde, die zur Qualifikation ihrer Arbeitskraft gehört, von der sie also nicht lassen können, sowie den moralischen Ideologien, die sie von Kindheit an gelernt haben, durch die Schule, die Massenmedien und eventuell auch die Familie. Und andererseits müssen sie die Solidarität, die sie zum Widerstand brauchen, die sie zum wirtschaftlichen und politischen Überleben benötigen, in sich einüben. Ohne diesen moralischen Spagat, den sie machen müssen, ist eine Veränderung der Verhältnisse nicht zu haben. Achte These: Die sozialistische Bewegung ist von Konfusionen über die Moral geprägt. Die Ansichten über Moral reichen in der sozialistischen Bewegung seit dem 19. Jahrhundert bis heute von einer abstrakten Ablehnung der Moral über eine Umdeutung des bürgerlichen Utilitarismus in einen sozialistischen bis hin zur Idealisierung der Moral. Den extremsten ethischen Nihilismus vertreten heute die Leute vom Gegenstandpunkt. Sie argumentieren: Da die Moral heute hauptsächlich als Propaganda für das Bestehende vorkommt, als verinnerlichte Moral die Herrschaftsverhältnisse zum Gewissen überhöht, als Moralisieren die wahren Gründe und Motive des Staates und seiner Ökonomie verschleiert und als Werteidealismus das Bewusstsein vernebelt, da dies so ist, lehnen Sie Moral im Bausch und Bogen ab. So kritisch dieser ethische Nihilismus daherkommt, so widersprüchlich ist er auch. Eine radikale Kritik am Kapitalismus ist selbst schon eine moralische Tat. Denn wenn ich gegen meine Interessen im Kapitalismus handle, um mein Interesse an der Abschaffung des Kapitalismus durchzusetzen, dann entspricht das nicht nur formal einer eminent moralischen Anstrengung, sondern ist auch inhaltlich die Befolgung des Marx'schen moralischen Imperativs, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Jeder, der für die Veränderung der Verhältnisse eintritt, handelt eminent moralisch. Der Nachteil einer mangelnden ethischen Reflexion ist der, dass die ethischen Nihilisten auch für ihr eigenes Handeln keinen Maßstab haben oder zumindest diesen nicht offen äußern. In der Sowjetunion hat das dazu geführt, dass alle Scheußlichkeiten der Feudal- und Klassengesellschaft auch zur Mitte der kommunistischen Partei wurden. Da das Moralbewusstsein, wie die gesamte Theorie, für die unmittelbaren Kampagnen instrumentalisiert wurden, hatten sie keine autonome Instanz, sich ihrer Fehler bewusst zu werden. Das Opfer des Intellekts wurde letztlich zum Menschenopfer. Ich verstehe unter Moral die Regel, keinen Menschen bloß als Mittel, sondern jeden Menschen immer auch als Zweck an sich selbst zu behandeln. Danach ist jeder Verstoß gegen die Moral eine Schädigung anderer Menschen. Eine solche Schädigung mag gerechtfertigt sein oder nicht. Man muss sie auf jeden Fall beachten, wenn man handelt. Insofern kann man nicht ohne Moral auskommen, ob man will oder nicht. Die Leninisten und Trotzkisten vertreten einen kommunistischen Utilitarismus. Danach ist alles gut, was der eigenen Klasse nützt, und alles schlecht, was ihr schadet. Gut ist immer das, was zum Kommunismus führt. Darin unterscheidet sich der kommunistische Utilitarismus vom bürgerlichen. Der bürgerliche Utilitarismus ist im Grunde nur eine Ideologie, weil das, was sich in dem vorausgesetzten Interessenkampf durchsetzt, nicht das größte Glück der größten Zahl ist, wie er anstrebt, sondern die Zwänge der Kapitalproduktion. Bürgerlicher Utilitarismus ist dann der Schein, als ob Menschen diese Zwänge für ihr Glück beherrschen könnten. Im Utilitarismus Lenins und Trotzkis ist solch ein Kapitalautomatismus nicht impliziert, denn ihr Utilitarismus ist gegen diesen Automatismus konzipiert. Wer bestimmt hier das Glück der Klasse, ihre Kampfformen und Aktionen? Faktisch entschied in der autoritären Struktur dieser Richtung die Parteiführung, die, wenn es darauf ankam, auch auf ihre Klassengenossen schießen ließ. Der kommunistische Utilitarismus hat zwar eine Moral, aber diese hat keine festen Prinzipien und entwickelt sich deshalb zu einem Mittel der Parteiführung, ihre Anhänger zu manipulieren. Das andere Extrem in der sozialistischen Bewegung vertrat der Reformismus. Er war vor allem angesiedelt in der Sozialdemokratie, als sie noch nicht zur prokapitalistischen Partei mutiert war. Hier werden die Ideale von Kant und Fichte hochgehalten und zu moralischen Werten verklärt. Dieser ethische Sozialismus hat aber wenig mit der tatsächlichen Politik, dem schmutzigen Geschäft des politischen Klassenkampfes zu tun, von dem er wohlweislich abstrahiert. So werden die hohen Werte für die Sonntagsreden reserviert. Man kann sich als etwas Besseres fühlen und ansonsten so handeln, wie es die Verhältnisse erfordern. Letztlich verkommt der ethische Sozialismus zur moralischen Heuchelei. Neunte These. Wenn eine autonome Moral notwendig ist, dann muss sie bei Kant anknüpfen. Alles bisher Gesagte geht von einer Perspektive aus, die jenseits der kapitalistischen Gesellschaft liegt. Eine solche Perspektive muss vernünftig sein, wenn sie von den Menschen Kraft ihres Denkvermögens eingesehen werden soll. Vernünftig ist eine solche Perspektive nur, indem sie den Blick auf das Ganze der bestehenden Welt richtet, das heißt auf ihre widersprüchliche Gesetzmäßigkeit, die in ihr wirkt. Sie kann nicht die Ökonomie von der Lebenswelt trennen, wie es bei einigen Philosophen, die als kritisch gelten, der Fall ist. Und diese Perspektive auf das Ganze muss eine prinzipielle Alternative zu dieser Welt ins Auge fassen, die vor dem Richterstuhl der Vernunft bestehen kann. Damit die Menschen zur Tat schreiten, die kapitalistische Gesellschaft in eine sozialistische transformieren, müssen notwendigerweise zwei Bedingungen erfüllt sein, abgesehen jetzt von den Gründen. Erstens muss die sozialistische Möglichkeit real sein. Dass sie real möglich ist, das hat der Kapitalismus selbst hervorgebracht, indem er die Produktivkräfte bis zur Automation gesteigert hat. Zweitens müssen als subjektive Bedingung den Menschen antizipierte Prinzipien deutlich sein, die für eine zukünftige Gesellschaft gelten sollen und die einen qualitativen Unterschied zum Bestehenden erkennen lassen. Ein Prinzip, soweit es die Moral betrifft, ist in der klassischen bürgerlichen Philosophie formuliert worden und wurde auch zum expliziten und impliziten Maßstab der Marx'schen Kritik am Kapitalismus, nämlich die bereits erwähnte Bestimmung des Menschen als Zweck an sich selbst. Der Denker Kant hatte die Hoffnung, dass die entstehende bürgerliche Gesellschaft alle Menschen als gleichrangig in ihrem Menschsein anerkennen würde. Der Mensch würde dann niemals als bloßes Mittel der Mächtigen existieren, nach dem Motto, Kerls, wollt ihr ewig leben? Sondern alle Menschen sollten immer auch als Zwecke an sich selbst anerkannt und behandelt werden. Allein ein solches oberstes Moralprinzip kann vor der Vernunft bestehen, ist also allgemeingültig in einer nicht antagonistischen Gesellschaft. Denn einem solchen Gesetz kann dann jeder zustimmen und sich auch in seinem Handeln unterordnen. Dieses Moralgesetz ist das Grundprinzip einer autonomen Moral. Eine Moral also, die sich jeder Kraft seines Denkvermögens selbst geben kann, ohne einen Gott, die Natur oder partikulare Interessen zu bemühen. Statt einer Gesellschaft, in der jeder als Zweck an sich selbst anerkannt wird, entstand aus dem Untergang der Ständegesellschaft eine Klassengesellschaft. Die Menschen in ihrer großen Mehrheit als Lohnabhängige und Arbeitskräfte wurden zu bloßen Mitteln der Kapitalverwertung. Die Dynamik dieser Ökonomie stürzte Teile der Bevölkerung ständig ins Elend, überzog die Welt mit Kriegen und vernichtete Millionen Menschen durch Massenmord in den Konzentrationslagern oder auf den Kriegsschauplätzen. Nichtsdestotrotz ist dieses Moralprinzip nicht falsch. Man kann ein Moralgesetz nicht dafür verantwortlich machen, dass es sich aufgrund der Bedingungen nicht durchgesetzt hat. Im Gegenteil, es ist ja gerade begründet worden, weil die Menschen noch nicht vernünftig miteinander umgehen. Was sich allein herausgestellt hat, ist die Tatsache, dass die bestehenden Verhältnisse diesem Moralgesetz widersprechen. Das Moralgesetz wird zur Aufforderung, die gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Ökonomie zu verändern. Da nur das Moralgesetz einen allgemeinen Frieden unter den Menschen stiften kann, ist es eine unabgegoltene Utopie. seine Realisierung ein durchzusetzendes Ziel. Seine Bedingungen, damit es wirken kann, müssen allererst geschaffen werden. Das Moralgesetz wird dann zum qualitativen Maßstab für die Differenz zwischen Herrschaft und gesellschaftlicher Freiheit. Etwas wirklich Neues kann nur entstehen, wenn dieses Neue dem Moralgesetz untersteht und seine Verwirklichung zur Selbstverständlichkeit wird. Das Moralgesetz wird dann zum Gesetz der Freiheit. Dies ist die notwendige ideelle Bedingung einer sozialistischen Gesellschaft, die diesen Namen verdient. Ohne diese Bedingung würde die alte Scheiße, wie Marx sagt, nur wieder von vorn beginnen, wie dann auch der Stalinismus in der Sowjetunion gezeigt hat. In einer sozialistischen Gesellschaft mit Moralgesetz gelten dann die Worte von Marx und Engels aus dem Kommunistischen Manifest. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das heißt, in dieser Assoziation sind alle mit ihren legitimen Zwecken anerkannt. Sie fungieren als Selbstzweck. Zehnte These. Die einzig vernünftige Moral ist heute eine des Widerstandes. Was bedeutet eine sozialistische Perspektive mit Moralgesetz für die Gegenwart? Zunächst einmal ist das Handeln, das sich an der autonomen Moral orientiert, auf die Veränderung der Gesellschaft gerichtet. Jedoch das Handeln in dieser Gesellschaft kann das Moralgesetz nicht einfach anwenden, weil es die antagonistischen Verhältnisse nicht zulassen. Seine massenhafte Realisierung ist nur ein zu erkämpfendes Fernziel. Da jeder leben muss, das heißt in der Regel seine Arbeitskraft verkaufen muss, festigt er täglich die Verhältnisse, die ihn ausbeuten, abhängig machen, fremdbestimmen und im Extremfall sogar töten. Will man sein Bewusstsein nicht durch die Rechtfertigung der eigenen Schädigung zerstören, will man sein autonomes Denken und seine Moraleinsicht nicht preisgeben und sich dadurch zu einem geistigen Sklaven zurückentwickeln, dann muss man auf die Veränderung der Gesellschaft drängen. Es gibt kein Drittes zwischen der Alternative geschlagener Amboss oder verändernder Hammer zu sein. Die Veränderung selbst kann aber nicht ohne die gegenwärtige Beachtung des Moralgesetzes sein, weil das Ziel schon in den Mitteln anwesend sein muss. Andererseits können die Veränderer jedoch nicht nach dem Moralgesetz handeln, weil die antagonistischen Verhältnisse dies nicht durchgehend zulassen. Das ist das moralische Dilemma revolutionärer Politik, wie jeden anderen Handelns auch. Wenn die herrschende Klasse zum Beispiel einen faschistischen Putsch inszeniert, dann ist auch Gewalt ein legitimes Mittel dagegen, wenn es pragmatisch begründet ist. Aber wenn ich Gewalt anwende, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich andere zum bloßen Mittel mache und letztlich auch mich selbst schädige durch die einsetzende Täter-Opfer-Dialektik. Der Zweck bestimmt die Mittel. Will ich eine humane Gesellschaft, dann kann ich nicht barbarische Mittel benutzen. Werden zum Beispiel einer sozialistischen Bewegung kriegerische Mittel aufgezwungen, dann können diese Mittel bestenfalls die Ursache der Gewalt beseitigen, niemals aber zum Aufbau einer Alternative beitragen. Oder wie ein Göttinger Student es einmal formuliert hat, der Weg zum Sozialismus kann nicht mit Leichen gepflastert werden. Die Art der Mittel bestimmt wiederum auch den Zweck. Den qualitativen Unterschied zur kapitalistischen Gesellschaft kann ich nur erreichen, indem in meinen Mitteln der Mensch als Selbstzweck immer auch anwesend ist. Das ist eigentlich gemeint, wenn vom neuen Menschen gesprochen wurde. So muss jede verändernde Bewegung das Dilemma berücksichtigen, dass ihr unmoralische Mitte aufgezwungen werden, diese Mitte aber den angestrebten Zweck einer humanen Gesellschaft zerstören können. Sie muss, um dieses Dilemma zu mildern, den pragmatischen Imperativ des Widerstandes berücksichtigen, den ich in meinem Buch »Die Ethik des Widerstandes« ausführlicher begründet habe. Dieser Imperativ des Widerstandes lautet: Unmoralische Mitte sind nur erlaubt, wenn sie durch die Verhältnisse den Veränderern aufgezwungen werden. Ich setze so weit wie möglich Mitte ein, die dem Moralgesetz adäquat sind, ohne dadurch handlungsunfähig oder wirkungslos zu werden. Eine solche pragmatische Regel sollte heute die Grundlage einer Moral des Widerstandes sein. Wenn zum Beispiel linke Gruppen sich gegenseitig darum prügeln, wer bei einer Demonstration mit seinen Losungen an der Spitze gehen kann, dann ist das moralisch unakzeptabel. Eine Kampfform nun, die wirkungsvoll ist und zugleich dem Moralgesetz entspricht, in dem also das dargestellte Dilemma fast nicht besteht, eine solche Form ist die massenhafte Solidarität der Lohnabhängigen. Diese massenhafte Solidarität für eine Veränderung der Gesellschaft zu erreichen, ist die verzweifelte Hoffnung derjenigen, die ihre Augen nicht vor der leichenträchtigen Ökonomie des Kapitals verschließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Es sprach der Autor. Der Vortrag ist als Podcast in der Internetzeitschrift Erinien erschienen und unter www.zserinien.de als schriftliche Version zu lesen. Alle Rechte des Vortrags liegen bei dem Autor.